Ein Mädchen, 6 Jahre ist es alt, irrt allein durch eine fremde Welt. Es findet bei einem Markthändler Unterschlupf, dann kommt es ins Kinderheim, dann lebt es auf der Straße. Das Mädchen mit dem Fingerhut, so heißt das neue Buch von Michael Köhlmeier. Eine Geschichte, bei der man natürlich jetzt an die vielen Flüchtlingskinder denkt, die zurzeit zu uns kommen. Aber der Autor hatte die Idee zu dieser Geschichte schon lang vor der Flüchtlingskrise. Michael Köhlmeier ist jetzt bei uns. Guten Tag, Herr Köhlmeier.
Guten Tag.
In einem Interview haben Sie gesagt, dass Ihnen die erste Idee zu dieser Geschichte kam, als Sie über die Wolfskinder nach dem Zweiten Weltkrieg gelesen haben. Was hat es denn mit diesen Wolfskindern auf sich?
Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg im Baltikum sehr viele Kinder gegeben, die halt ihre Eltern verloren haben, entweder dass sie gestorben sind im Krieg oder dass sie halt verstreut waren, dass die Kinder die Eltern nicht gefunden haben. Es waren also an die tausende Kinder waren, dass die herumgestreut sind ohne jeden Bezug, manchmal über Jahre hinweg, die im Wald gelebt haben. Und seit längerer Zeit hat mich diese Geschichte so gepackt. Ich habe dann ein Buch gelesen einer Frau, die ein Wolfskind war, die es halt einer Journalistin diktiert hat oder erzählt hat, diese Geschichte. Und es hat sich natürlich verbunden in meinem Kopf mit einer alten Liebe zu einer literarischen Figur, nämlich zum Huckleberry Finn. Und der war für mich immer eine Leitfigur bei mir beim Schreiben. Warum das so ist, kann ich gar nicht sagen, aber das war so. Die Geschichte von einem kleinen Mädchen, dieser Anfang, der ist schon über 20 Jahre alt, wo ich mir gedacht habe, was macht eine Familie, wenn sie ein Kind hat und sie müssen beide arbeiten, sind meinetwegen illegal in Österreich und das Kind ist zu klein und hat niemand, der auf sie aufpasst. Sie geben es einfach so einem Mann hin, dem sie mehr oder weniger vertrauen. Wer tut einem kleinen Kind schon etwas? Aber daraus hat sich dann eben diese Geschichte dann so entwickelt. Und sie hat dann, nachdem ich fertig war, also eine Aktualität bekommen, und ich während des Schreibens schon wusste, das ist im Augenblick so der Fall. Aber in dieser Aktualität habe ich es nicht gedacht.
Sie sagten Huckleberry Finn, dann diese Geschichte, dieses Mädchen, Anspielung auf die Wolfskinder. Aber bei dem Titel fällt einem natürlich sofort auch Hans Christian Andersens Das Mädchen mit den Schwefelhölzern ein. Das ist eine bewusste Anspielung, oder?
Ja, ganz bewusst natürlich auch eine Hommage. Wenn man sich dieses Märchen anschaut von Hans Christian Andersen, das ist ja, glaube ich, nur 2,5 Seiten umfasst. Das ist eines der kürzesten überhaupt. So könnte man diese Geschichte mit einem kleinen Perspektivewechsel nicht als Märchen, sondern als eine Sozialreportage lesen. Das Bestürzende ist, dass das jetzt bei dieser Geschichte natürlich auch so ist. Sie hat was Märchenhaftes. Das war von mir nicht beabsichtigt unbedingt. Umgekehrt, es dreht sich dann etwas um in uns, nämlich wir stellen plötzlich fest, dass jedenfalls meine Generation so eine Situation eines alleingelassenen Kindes in unserer Gesellschaft eigentlich nur aus dem Märchen kennt. Wir kennen das nur aus dem Märchen, Hänsel und Gretel. Und plötzlich sehen wir, dass die Märchen überhaupt nicht so weit von der Realität entfernt sind. Im Gegenteil, dass Märchen auf ihre Art Realität beschreiben. Und das sehe ich in meinem Leben. In der Zeit, die ich überblicke, ist es das erste Mal so der Fall. In Dreiskirchen ist die erste Aufnahmelager längst überfüllt und inzwischen. Da gab es eine Mittagsmeldung irgendwann einmal, dass so zwischen 5 und 10 nicht begleitete Minderjährige, also Kinder, aus Dreiskirchen verschwunden sind. Das heißt, die sind ja irgendwo. Die sind irgendwo, vermutlich in ihrer Stadt, weil dort können sie sich besser verstecken. Irgendwo sind die. Ich bin vielleicht keine 100 Meter von so einem Kind entfernt und weiß es nicht. So einen kleinen Auslöser gibt es dann, und dann schreibt man halt die Geschichte.
Das ist ja ein ganz besonderes Mädchen, Ihr 6-jähriges Mädchen in dem Buch. Man sieht sie eher mit großen Augen vor sich. Sie weint auch kaum, sie weint nicht, sie irrt durch die Welt und sieht die Menschen an, sie schaut uns an, haben wir die ganze Zeit das Gefühl, ist das richtig?
Wenn man das Gefühl hat, ich habe beim Schreiben das Gefühl so, ich wusste nichts über die Geschichte. Ich habe mir keinen Plan gemacht, gar nichts. Einen einzigen Plan habe ich mir gemacht, dieses Mädchen über den Winter zu begleiten. Am Anfang sagt ihr Onkel unter Anführungszeichen, wahrscheinlich ist es gar nicht, ihr Onkel sagt, sie muss halt schauen, dass sie über den Winter kommt. Für so Obdachlose, Herberglose ist der Winter natürlich, das wissen wir, ist die Herbste die schlimmste Zeit. So lange begleite ich sie, was weiter ist, weiß ich dann nicht. Und ich wusste auch nicht, was von Seite zu Seite geschieht, ich wusste es einfach nicht. Ich bin neben hier, hinter ihr hergegangen und habe halt einfach notiert, was ihr so passiert ist. Aber ohne, dass ich einen größeren Plan hatte. Zwischenzeitlich sind sie zu dritt, 2 Buben, die sie sehr zusammenhalten. Und ich habe natürlich gehofft, sie bleiben zu dritt beieinander. Plötzlich der eine geht verloren. Sie schaut, hat mich auch angesehen. Und viele Leute haben gesagt, dass es eine furchtbar traurige Geschichte ist. Das Mädchen selber ist es gar nicht. Also manchmal hat es ein bisschen Angst, natürlich. Also bei der Polizei ist, hat sie Angst gehabt. Und sie hat natürlich Hunger, sie friert. Aber wenn diese Grundbedürfnisse gestillt sind, dann ist sie sogar richtig glücklich. Nur wir von außen betrachtet, aus unserem Leben heraus, sagen wir, es ist ein ganz furchtbares, entsetzliches Leben. Für sie ist es überhaupt nicht der Fall. Der Arian, der 10-jährige Begleiter von ihr, ist unglaublich zärtlich und lieb zu ihr, kümmert sich um sie und das macht sie glücklich. Wenn man in sie hineingeht, ist diese Geschichte überhaupt nicht so traurig eigentlich. Nur wenn wir es von unserem Leben aus von außen betrachten.
Das Mädchen will einfach nur leben. Es will einfach nur leben. Aber Sie sagten, die Geschichte ist nicht traurig. Am Ende kommt es zu einer Frau. Zunächst denkt man, ach, eine freundliche Frau, die badet sie, die kuschelt sie ein, die versorgt sie. Aber diese Frau ist böse, oder?
Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil wenn Sie das sagen, dann haben Sie schon ganz die Position und die Sichtweise des Mädchens eingenommen. Dann sind Sie schon ganz auf der Seite des Mädchens und nicht mehr bei der Frau. Wenn man jetzt mal versucht, bei der Frau zu sein, die findet in ihrem Gewächshaus dieses Kind, hat Fieber, das Kind, ist sehr krank, sie nimmt es zu sich. Die ist eine ältere Dame, sie nimmt es zu sich. Gut, korrekt wäre, sie würde die Polizei rufen. Was würde die Polizei tun? Sie würde das Kind in ein Heim geben. Das weiß die Frau. Und die Frau weiß auch, dass es bei ihr besser haben wird. Ganz bestimmt. Also nimmt sie zu sich und macht sie gesund. Und dann denkt sie sich, was kann ich tun, dass dieses Kind später ein glückliches Leben hat, das etwas aus ihrem Leben machen kann. Also ich muss ihr meine Sprache beibringen. Ich muss ihr Lesen und Schreiben beibringen. Und sie weiß gleichzeitig auch, das Kind wird unter Umständen die erste Gelegenheit wahrnehmen und wegrennen. Und sie wird nicht in ihr Glück rennen, sondern ihr Unglück. Wie würden Sie entscheiden? Würden Sie dann sagen, gut, vorübergehend, bis das Kind das einsieht, sperre ich sie ein?
Aber sie nimmt keinen Kontakt zu dem Mädchen in der Form auf, indem sie versucht, die Sprache des Mädchens zu erkunden und zu erforschen. Sie könnte irgendwo hingehen, sich Übersetzer holen. Sie sperrt das Mädchen ein.
Das ist richtig. Sie treffen den Punkt, was diese Frau, und ich gehe jetzt über die Erzählung hinaus, weil es wird ja nicht so drin gesagt, was diese Frau unter einem guten Leben definiert, ist ihr Leben. Ist ihr Leben. Sie akzeptiert irgendwie nicht, dass es neben ihrem Leben ein mögliches anderes gutes Leben. Das ist eine große Herausforderung an unsere Toleranz. Wir wissen es überall, wo zum Beispiel Roma, viele Roma sind, da denken wir, wie können die so leben? Wie können die so leben? Und wir denken, dann lassen sie sich nicht helfen, unter Umständen. Wenn wir unsere Hilfe genau ansehen, dann heißt es, wir helfen ihnen, so zu sein, wie wir sind. Und dass sie aber nicht so sein wollen, das akzeptieren wir nicht, weil wir ein festgefügtes Bild von einem guten Leben haben. Das ist ein großer Konflikt. Und wir haben natürlich gute Argumente für unser Leben. Wir sagen so, wir sind aufgeklärte Menschen. Bei uns ist Mann und Frau sind gleich zu behandeln. Das ist dort nicht und so weiter. Und wir finden viele, viele, viele Gründe dafür, dass es richtig ist, unser Leben zu führen. Und viele Gründe dafür, dass es falsch ist, dieses Leben zu führen. Das ist eine große Herausforderung an unsere Toleranz.
Das große Problem auch der Flüchtlingskrise, dass wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht unser Leben über das der Menschen, die da kommen, überstülpen, oder?
Das ist eine vielleicht nur im Konkreten lösbare Aufgabe. Ich glaube, darüber jetzt wie ein Gesetz zu machen, ein allgemeingültiges, weiß man, dass das nicht funktioniert, ist nur im Konkreten wahrscheinlich lösbar und halt auch mit dem Gedanken, dass es ein Leben gibt, das mir absolut nicht attraktiv erscheint und dass es doch für jemanden attraktiv ist und sogar attraktiver als meines.
Das Mädchen mit dem Fingerhut, was hat es mit diesem Fingerhut auf sich? Den bekommt es in einem Kinderheim, als es sich verletzt, als es sich schneidet. Was ist das für ein Fingerhut?
Der läuft zur Gefahr, dass er symbolisch aufgeladen wird, dieser Fingerhut, dieses Ding, das ist klar. In Wirklichkeit habe ich das ganz pragmatisch vor mir gesehen. Ohne jede Überlegung, sondern sie schneidet sich, als sie erschrickt und das Wasserglas fällt um, zerbricht. Sie greift danach, um es zu halten, zu spät und schneidet sich den Daumen. Sie blutet im Daumen, sie wird verbunden. Und dann freundet sie sich an mit zwei Buben. Der eine ist 14 und der andere ist 10. Und dieser 10-Jährige, dieser Arian, der hat so, wie ein Huckleberry Finn halt, der hat so in seiner Hosentasche verschiedene kleine Schätze, die er mal gefunden hat, ein 5-Euro-Schein. Und unter anderem auch ein Fingerhut. Einfach so ein kleines Ding. wo er vielleicht nicht mal weiß, wozu das gut ist, wahrscheinlich weiß er es gar nicht, den schenkt er ihr. Jetzt mal aus ganz pragmatischen Gründen, damit sie ihn über das Pflaster drüber stülpt, um ihn zu schützen. Aber auch gleichzeitig, um ihr zu sagen, du gehörst jetzt zu uns und wir haben dich gern und es ist eine Verbindung zwischen uns. Und gleichzeitig im übertragenen Sinn ist das fast wie ein Ehering. Das ist fast wie ein Versprechen. Sie sagen das auch in einer so traumähnlichen Sequenz, dass sie beieinander bleiben wollen und dass sie sich loben wollen ein Leben lang. Und natürlich hat das dann so einen symbolischen Charakter. Ursprünglich habe ich gar nicht daran gedacht. Und als dieser Fingerhut vorgekommen ist, habe ich auch nicht gedacht, dass der Titel so heißen wird.
Jetzt stand in der Süddeutschen Zeitung, das Mädchen mit dem Fingerhut könne man als Urgeschichte einer neuen Zeit lesen. Eine Geschichte, die in den Grund einsickert, auf dem wir stehen. Haben Sie sich da verstanden gefühlt?
Ich denke da so gar nicht drüber nach, weil jeder, der die Geschichte interpretiert und sie aufrichtig interpretiert, hat recht. Es ist nicht meine Aufgabe, ihn in irgendeiner Weise zu kritisieren. Ich glaube schon, dass man so lesen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine andere Lesart möglich ist. Die Geschichte ist ja so unglaublich einfach. Die ist ja so ganz, ganz simpel und einfach. Dieses Einfache, das denkt man natürlich beim Schreiben nicht. Das verführt halt auch so zu großer Interpretation und zu vielen Interpretationen. Und es soll auch so sein. Das soll auch so sein. Ich möchte mich keiner Interpretation anschließen. Meine Interpretation ist die Erzählung selber.
Wie gelingt Ihnen das, diesen Ton dieser Geschichte zu finden? Ja, ich möchte was sagen, wie ein magischer Ton. Das hat eine große mythische Kraft. Fließt das beim Schreiben? Jetzt drücke ich das mal ganz überzogen aus. Werden Sie da geschrieben oder ist das auch eine spirituelle Energie, die Sie da beeinflusst? Wie kann man das, diesen Ton zu finden?
Ich weiß es gar nicht, war mir auch nicht so bewusst. Ich habe nur gedacht, ich möchte mich raushalten, also bis auf einen letzten Satz, möchte ich mich absolut raushalten. Am liebsten, dass auch gar nicht der Name eines Autors dort steht. Das ist vollkommen belanglos. Jetzt weiß man aber, dass jedes Wort, ob man das will oder nicht, jedes Wort ist eine Abstraktion und ist eine Reflexion. Und es gibt nicht den neutralen Satz, den gibt es nicht. Aber es gibt so Versuche der Annäherung. Was ich wusste, ist, diese Geschichte wird berühren vielleicht, weil Kinder, denen es nicht gut, die berühren uns. So sind wir halt von der Natur gebaut und wir müssen schon arge Schweinehunde sein, dass wir nicht berührt werden von solchen Kindern. Also ist aber auch gleichzeitig die Gefahr von Pathos und Kitsch unglaublich groß. Ist unglaublich groß. Und zwar kann das sich bei einem einzigen Wort schon ergeben. Und wenn Sie einen Satz dann lesen, bei dem Sie das Gefühl haben, oh, der ist jetzt kitschig, dann haben solche Sätze eine unglaubliche Strahlkraft. Die strahlen dann aus auf ganze Absätze, ganze Seiten, ganze Kapitel unter Umständen. Dessen war ich mir bewusst und ich bin dann auch durchgegangen, als ich es fertig geschrieben habe. Irgendwann war es fertig. Hab ich gewusst, jetzt ist der Frühling, die Luft ist warm und jetzt lasse ich sie. Da habe ich gewusst, jetzt muss ich das durchgehen und bin es mit meiner Frau durchgegangen und habe alle Adjektive oder alle Wendungen, die in irgendeiner Weise sowohl die Meinung des Autors oder in irgendeiner Weise ein Gefühl mittransportieren, das über die Geschichte hinausgeht. Weil es passiert, was passiert. Und ich habe gedacht, das, was passiert mit diesen Personen, muss genügen und ich muss nicht noch unter Feuer machen mit irgendwelchen Worten. Und habe es halt so knapp und einfach gehalten. Für mich war das wieder ein Beweis dafür, dass es sowas wie den Stil eines Autors gibt es natürlich auch. Aber ich habe immer beim Schreiben die Erfahrung gemacht, die Geschichte und die Personen, die in der Geschichte vorkommen, die bestimmen dann auch die Sprache. Und hier war es sehr, sehr deutlich. Ich wollte nicht mehr wissen als das Kind. Ich weiß nicht, in welcher Stadt. Natürlich habe ich eine Stadt im Hinterkopf. Aber es wird nicht gesagt, in welcher Stadt. Ich wollte keine Hinweise geben. Ich habe mir gedacht, wenn der Autor plötzlich mehr weiß, dann ist es so wie eine Denunziation diesen Kindern gegenüber. So, als ob man sie vorführen würde. Das wollte ich nicht.
Sie haben es gerade gesagt, der Autor hält sich raus. Sie halten sich als Autor heraus. Und doch gibt es dieses kleine Kapitel am Ende, da hat man das Gefühl, da wagt sich der Autor ein ganz klein wenig aus der Deckung. Mögen Sie uns das vorlesen?
Ja. Es ist ganz, ganz am Schluss und es sind nur wenige Zeilen. Ich habe mir gedacht, das geht sie schon von mir weg. Also da begleite ich sie nicht mehr. Und das kann ich jetzt sprechen, also wenn ich es bildlich sage, ohne dass sie es hört. Die Geschichte geht mit dem Mädchen von mir weg und ich stehe da, ich streife nicht mehr an der Geschichte an. Wenn es wahr ist, dass an Gottes rechter Seite sein Liebling steht, bei allem, was er tut, was er pflanzt und segnet, Wenn das wahr ist, so höre die Schritte, die kleinen, die großen, das Trippeln und das Stampfen. Warte, bis sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Und nun kannst du sie sehen, kannst du die beiden sehen.
Vielen Dank, Michael Köhlmeier. Das Mädchen mit dem Fingerhut, so heißt sein neues Buch, über ein 6-jähriges Mädchen, das uns anschaut, das uns auch Fragen stellt. Ein Mädchen, dem wir uns nicht entziehen können. Lesen Sie dieses Buch unbedingt. Das Mädchen mit dem Fingerhut ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 139 Seiten und es kostet 18,90 €. Dankeschön.
Dankeschön.